Liebe Geschwister, liebe Besucher, Freunde, heute möchte ich mit euch den Psalm 133 lesen und mit euch über den Segen der Gemeinschaft der Heiligen nachdenken. Psalm 133 ist vielleicht nicht ganz typisch zu Pfingsten und doch das, was der Psalmist David hier uns offenbart, sind Gedanken und Erfüllungen, die im neuen Bund ganz klar zum Vorschein kommen. Das, was David hier anspricht und andeutet, bekommt im neuen Bund einen völlig neuen und einen viel erhabeneren Anstrich, als das David zu dem damaligen Zeitpunkt kannte. Und doch, das, was er schon beobachten konnte, war von einer herrlichen Natur. Und Pfingsten hat uns dazu gebracht, warum wir heute hier sitzen, verschiedene Menschen, und in einigen Gemeinden noch aus viel mehr verschiedenen Völkern, die Gott anbeten, ihren Herrn und Meister. Psalm 133 beginnt damit ein Wallfahrtslied Davids und reiht sich damit in eine Kette ein von Psalmen, die bei 120 anfangen. Es sind 14, einige gehen von 15 aus, also bis Psalm 135, die genannten Wallfahrtslieder. Diese Liedreihe wurde von den Kindern Israel gesungen, als sie zu den Festen nach Jerusalem gepilgert worden sind. Irgendwann mal traf man sich auf eine der Straßen und ging nach Jerusalem und dann sang man eines dieser Psalmen. Einige Übersetzungen haben es nicht mit Wallfahrtslied benannt, sondern es gibt zum Beispiel Übersetzer, die nennen es Stufenlied. Es gibt nämlich Bibelforscher, die davon ausgehen, dass man diese Lieder nicht nur auf der Straße nach Jerusalem gesungen hat, sondern dass diese Lieder auf den Stufen des Tempels gesungen worden sind. Jedes Lied für eine Stufe am Tempel, bis man oben angekommen ist. Und deswegen, vielleicht in einigen eurer Bibelübersetzungen, heißt dieser Psalm Stufenlied. Luther zum Beispiel nahm an, als er diesen Psalm gelesen hat im Hebräischen, dass es sich um die Stufe handelt, auf der der Chor steht, also eine Empore oder etwas Erhöhtes, auf dem der ganze Chor steht und singt. Und deswegen, falls jemand heute eine Lutherbibel dabei hat, steht da ein Lied im höheren Chor. Doch was sie alle gemeinsam haben, je nach Übersetzung, ist, dass diese Lieder gemeinsam gesungen worden sind und das Volk Gottes darauf einstimmen sollte, was jetzt an dem Fest passieren sollte. Und so lasst uns Psalm 133 lesen. Ein Wallfahrtslied Davids. Siehe, wie schön und wie lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das gleicht dem köstlichen Öl auf dem Haupt, das herabfloss in den Bart, in Aarons Bart, das herabfloss auf den Saum seiner Kleider. Es gleicht dem Hermontau, der niederfällt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Herr, ich danke dir, dass du heute uns ein Bild malst, das so herrlich ist, dass wir sehen dürfen, wie du ein Volk versammelt hast aus allen Nationen, das dich preist und dich verherrlicht, Herr, durch dich. Danke, dass wir davon schon im Alten Bund lesen dürfen und dass du diese Einheit schenkst. Herr, so sei bitte heute mit uns in unseren Gedanken, schenk uns bitte Ermutigung und Ermahnung für unser Leben, dass wir diese Einheit bewahren und in ihr leben, um dich zu verherrlichen und ja, darauf hoffen dürfen, Herr, und eine Freude haben, dass wir eins mit dir in dieser ewigen Gemeinschaft sein werden. Amen. Dieser Psalm ist sehr kurz. Es gibt eine englische Bibel. Die Überschrift dieses Psalms ist dort fast länger als der Psalm. Ich übersetze es mit meinen Worten. Der Segen der Gemeinschaft der Heiligen oder wie die Schreiber ihn vortrefflich zusammengefasst und ausgelegt haben. So wurde der Psalm überschrieben. Der sagt auch schon viel aus, oder? In drei Versen so viel Wahrheit hineinzupacken, ist eine Kunst. Und die hat König David wirklich hier beherzigt. Und auch gut beherrscht. Und ich habe den Psalm in vier Punkte aufgeteilt oder vier Punkte, die wir aus diesem Psalm mitnehmen können. Der erste ist, geschwisterliche Einigkeit ist ein herrliches Werk. Der zweite Punkt, der Hohepriester und der Berg Hermon, der Segen kommt von oben. Punkt 3, wie erhält man brüderlichen Frieden? Und der vierte Punkt, die Gemeinschaft der Heiligen, ein Vorgeschmack ewigen Genusses. Siehe. Das ist ein so natürlicher Ausdruck. Es ist ein fröhliches Hinweisen auf etwas, das vor uns liegt und wir einen darauf hinweisen möchten. Schau, welches Wetter, würden wir heute sagen. In der Antike hast du ein Siehe. Du möchtest jemanden aufmerksam machen auf etwas, was so herrlich ist, was so lieblich ist, was so schön ist, dass du aufschreien musst, dass du jemanden anhalten musst, dass du jemandem etwas vorzeigen möchtest. Wir müssen kurz anhalten, da ist ein wunderbarer Sonnenuntergang. Oder guck mal den Regenbogen, der gerade rausgekommen ist. Und vieles mehr. Wir halten Leute und andere um uns herum an oder wollen ihre Aufmerksamkeit auf etwas richten, weil es einzigartig ist, weil es anders ist wie das drumherum. Und David hat hier ein Bild vor Augen, das so schön ist, dass er sagt, ich muss einen Psalm dazu schreiben. Und wir wissen, dass der Heilige Geist ihn dazu aufgefordert hat und er das durch den Heiligen Geist gemacht hat. Also es ist Davids Inspiration, die hier dazu führt, darüber nachzudenken, wie lieblich und wie fein es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Eigentlich sollte das doch eine Selbstverständlichkeit sein, dass Brüder friedlich miteinander wohnen. Das sagt das Wort Brüder aus. Man sagt zum Beispiel, vertragt euch, ihr seid Geschwister. Warum sagt man nicht was anderes, sondern geht darauf ein, also in irgendeiner Beziehung steht ja zueinander, dass es doch natürlich sein sollte, friedlich miteinander umzugehen. Doch David läuft irgendwie an einer Szenerie vorbei, bei der Brüder fröhlich und friedlich miteinander wohnen, dass er stehen bleiben muss und anderen zurufen, siehe, wie schön ist es, wenn Brüder friedlich miteinander wohnen. Es sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein. Und David hat hier auch eine freudige Feststellung, dass es Brüder gibt, die friedlich miteinander leben können, dass es Menschen gibt, die Frieden untereinander haben und in diesem Frieden leben und Gemeinschaft miteinander haben, sich freuen können. Der Psalm, auch wenn er einen sehr fröhlichen Charakter hat, im Gegensatz zu den Rachepsalmen zum Beispiel oder zu den Klagepsalmen, deutet aber an, dass es nicht das Natürlichste ist, dass Frieden unter Brüdern herrscht. Dass es eine Gemeinschaft gibt, in der Menschen zusammenkommen und Frieden und Freude untereinander haben. Und deswegen seine Feststellung, wenn er das sieht, siehe, es ist etwas Schönes, Einzigartiges, Liebliches, wie die alte Bibel das sagt, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, also im Frieden zusammen wohnen. Ich denke, es war auch eine freudige Ermahnung an das Volk Israel, als sie zu den Festen kamen, als sie dieses Lied gesungen haben. Und das hat sie nochmal daran erinnert. Sie werden jetzt eine Zeit zusammen verbringen. Sie sind 12 Stämme, die unterschiedlich sind. Obwohl es ein Volk ist, doch gab es Unterschiede im Dialekt, in den Verhaltensweisen, am Wohnort und viele mehr. Und das führte dazu, dass auch das zu Reibereien führen konnte. Im weiteren Verlauf werden wir noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber das war etwas, was sie alle darauf einstimmen sollte, wir werden jetzt Gemeinschaft mit unserem Gott haben, im Tempel, auf dem Berg Zion. Und es ist schön, wenn das im Frieden passiert. Und David malt dafür zwei Bilder, die wir uns näher angucken werden. Und zwar der Hohepriester und der Berg Hermon. Zuallererst, es ist interessant, David beschreibt die Passage über den Hohepriester Aaron, wie er gesalbt wird, als ob er dabei gewesen wäre. Als ob das noch gestern passiert ist und er diesen Augenblick mitbekommt, wie dieser Priester vorne steht und Mose dieses Öl ausgießt. Obwohl es hunderte Jahre später vor Davids Geburt geschehen ist. Und warum auch Aaron? Warum nicht ein anderer Hohepriester, der Hohepriester zu Davids Zeit oder zu einer anderen Zeit? Es ist interessant, dass das Volk Israel sehr deutlich Aaron hervorhebt, indem, dass sie, bevor Aaron kam, keinen sterblichen Mittler zwischen sich und Gott hatten. Es gab zum Beispiel die Zeit der Richter, in denen immer wieder Menschen aushalfen gegen die Not, die es gab. Aber es gab keinen, der für sie geopfert hat. Es gab keinen, der den Gottesdienst aufrechterhalten hat. Keiner, der ihnen immer wieder Wahrheit gesprochen hat und sie auf dem Weg gehalten hat. Und auch Aaron ist nur ein sterblicher Hohepriester. Doch hier bekommen sie einen, der vermitteln soll, der zweimal am Tag ein Opfer für sie bringen soll, für ihre Sünden einstehen soll. Und die Zeremonie an sich war etwas nicht nur Heiliges, sondern Besonderes, weil es davor sowas nicht gab. Der Hohepriester wird mit einem Öl gesalbt, das weder irgendwo anders verwendet werden darf, außer zur Salbung der Gerätschaften und der Stiftshütte an sich, noch darf es vom Volk hergestellt werden, obwohl das Rezept den Kindern Israel vorliegt. Und zwar können wir das lesen. In 2. Mose, ab Vers 22, wird uns berichtet, wird Mose eine deutliche Anweisung gegeben, wie er dieses Öl zu mischen hat. Ich bitte um Entschuldigung, ich will eine andere Stelle lesen. Und zwar 3. Mose, 8. Wir werden nicht die Rezeptur lesen. Mose bekommt den Auftrag von Gott, dieses Öl herzustellen. Und es sind die Angaben für all die Gewürze, die da reinkommen. Es ist ein wohlriechendes Öl. Und Mose bekommt ganz klar die Aufforderung, Aaron allein damit zu salben und die Priester damit zu besprengen. Und er soll die Gerätschaften des Hauses Gottes oder Stiftshütte in diesem Fall damit auch einsalben, denn sie sind heilig dem Herrn. Nichts anderes soll damit gesalbt werden, kein anderer Mensch. Und es liegt ein Fluch auf dem Menschen, der dieses Öl herstellt, der Tod, weil er dieses getan hat. Und so lesen wir in 3. Mose, Kapitel 8, können wir ab Vers 10 lesen. Da nahm Mose das Salböl, salbte die heilige Wohnung und alles, was sich in ihr befand, und heiligte sie so. Auch sprengte er etwas davon 7-mal auf den Altar und salbte den Altar samt allen seinen Geräten, auch das Becken samt seinem Gestell, um sie dadurch zu heiligen. Hierauf goss er dem Aaron etwas von dem Salböl auf das Haupt und salbte ihn, um ihn dadurch zu heiligen. Dann werden die Söhne Aarons hergebeten und wir lesen dann zum Schluss oder fast zum Schluss, Vers 30. Hierauf nahm Mose etwas von dem Salböl und von dem Blut, das sich auf dem Altar befand, und besprengte damit Aaron und seine Kleider sowie dessen Söhne und deren Kleider und heiligte sie so, Aaron und seine Kleider sowie dessen Söhne mit ihm und deren Kleider. Dieses heilige Ritual wird von einem Hohepriester zu dem anderen weitergegeben. Hier wird etwas sehr Heiliges für das Volk Israel gezeigt, und zwar dieses Öl, das abgesondert ist, das Öl Gottes, das für nichts anderes bestimmt ist, außer die Geräte und den Hohepriester samt den Priestern, die an dem Tempel dienen, zu heiligen, und zwar heilig dem Herrn. Und dieses Öl darf nur dafür genutzt werden. Dieser sterbliche Hohepriester soll diesen Wohlgeruch verbreiten. Und die Kinder Israel sehen diese Zeremonie. Es wird dieses Öl auf das Haupt gegossen. Das Öl bleibt nicht auf dem Haupt, sondern es träufelt runter, es fließt runter in seinen Bart, fließt auf seine Kleidung, durchnetzt ihn komplett. Und zwischen all diesem Gestank, der in der Stiftshütte und im Tempel herrschte, von diesem Geschrei und den toten Tieren und allem, was da, hast du einen wohlriechenden Priester, der hindurchgeht, der alleine dazu bestimmt ist, diesen Wohlgeruch Gottes zu verbreiten und diesen Segen Gottes so zu repräsentieren. Das Öl wurde großzügig auf sein Haupt ausgegossen und die Kinder Israel durften auch da den Charakter von Segen erfahren. Es bleibt nicht nur auf den Haaren, es fließt in seinen Bart, durchtränkt seine Kleidung. Er riecht richtig gut. Und für die Antike hat das was bedeutet. Also heute haben wir alle möglichen Hygieneartikel, mit denen wir unseren Geruch entweder übertünchen können oder beseitigen können, das war etwas Besonderes. Also du hattest nicht etwas Salböl bei dir stehen, das dich wohlriechend gemacht hat. Und Aaron hatte diese besondere Stellung und sollte dem Volk Gottes zeigen, also wie der Segen von ihm ausgeht. Ja, dieses Ritual kommt in Vergessenheit. Der Psalm 133 bleibt, David schreibt ihn auf. Und als der zweite Tempel aufgebaut wird, da fehlt wahrscheinlich schon die Bundeslade, aber auch das Salböl wird nicht mehr hergestellt. Das können wir aus den Überlieferungen lesen. Und die Hohepriester danach, die kommen, werden nur durch die Einsetzung, also dadurch eingesetzt, dass sie die hohepriesterliche Kleidung anziehen. Man kennt dieses Bild gar nicht mehr. Und David verewigt dieses Bild im Psalm 133, dass er die Kinder Israel, obwohl diese Symbole an Schwachheit gewinnen, aber auch in Vergessenheit geraten, weil sie gar nicht mehr eingesetzt werden, erinnert sie immer wieder dieser Psalm daran, wie der Hohepriester eigentlich gesalbt worden ist mit diesem Freudenöl Gottes, dass er damit dem Volk ein Zeichen war dafür, wie der Segen Gottes und der Wohlgeruch andere umgeben hat. Und deswegen erinnert dieser Psalm an den Stammesvater Aaron und nicht an die anderen Hohepriester dieser Linie, weil es irgendwann in Vergessenheit geraten ist. Das zweite Bild, der Berg Hermon. Der Berg Hermon, ja, das ist ein Bergmassiv, nennt man das auch. Das ist nicht so eine Spitze, sondern mehrere nebeneinander. Ist die höchste Erhebung in der Gegend Israels, ist im Nordosten und erstreckt sich nach Syrien und in den Libanon. Und das Interessante ist, das ist, wie gesagt, der höchste Berg in dieser Gegend. Und wenn wir ein wenig in die Antike schauen, in der Antike haben wir oft dieses Bild von Bergen als Wohnort Gottes. Weil sie hoch sind und weil sie in den Himmel ragen. Der Berg Hermon zum Beispiel wird immer wieder von Wolken umgeben. Er ist einfach die höchste Erhebung in dieser Gegend. Das heißt, alles, was an Wolken entsteht, bleibt bei ihm hängen und es regnet sehr viel runter. Zum Beispiel der Fluss Jordan, der euch aus der Bibel sehr gut bekannt ist, wird aus dem Berg Hermon gespeist. Die Hauptquellen sind in diesem Berg. Aber ich denke, dass David in diesem Psalm uns nicht die geografischen Vorzüge des Berges Hermon zeigen möchte, wie dieser Tau den Berg Zion beträufelt, sondern er will auf ein etwas größeres Bild. Es soll nicht nur zeigen, dass der Berg Hermon andere Gegenden mit Wasser versorgt, sondern vielmehr geht er ja nämlich auch noch auf den Berg Zion ein, wie dieser von Tau besprengt wird. Und dieses Bild haben wir schon einmal, nicht als Bild, aber als ein Geschehnis, und zwar im Garten Eden. Da lesen wir auch und haben dieses Bild vor Augen, dass der Garten Eden womöglich an einem Berg angelehnt ist. Und jeden Tag kam der Tau vom Himmel herab, benetzte die Erde und es wuchs allerlei Gewächs aus dem Boden hervor. Dieses Bild, das wir einst in Eden haben, diesen paradiesischen Zustand, den hat nochmal König David hier vor Augen. Der Tau vom Berge Hermon kommt auf den Berg Zion, lagert sich und erweckt ja, Leben aus dem Boden. Und der Psalm ist dadurch ein Vorschatten des alten Bundes auf die herrliche Wirklichkeit, die wir im neuen Bund ja, haben, die Erfüllung findet. Das Volk Gottes, die Gemeinde, bestehend aus allen Völkern, allen Nationen, aus allen Ländern und Sprachen, groß und klein, arm und reich, leben im Frieden zusammen, versammeln sich am Berge Zion. Das, was wir im Alten Bund schon kennen. Und wir haben einen wunderbaren anderen Psalm, und zwar ist das der Psalm 45, in dem wir lesen, dass unser Hohepriester nicht nach der Stammeslinie Aarons, sondern einer viel edleren, und zwar nach der Weise Melchisedeks, Jesus Christus, auch mit Öl gesalbt worden ist. Das können wir gerne lesen, und zwar im Psalm 45. Psalm 45, Verse 7 bis 10. Dein Thron, ein Gottesthron, steht immer und ewig. Ein gerechtes Zepter ist das Zepter deines Reiches. Du liebst Gerechtigkeit und hasst die Gottlosigkeit. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Von Myrrhe und Aloe duften von Kassia alle deine Kleider. Aus Elfenbeinpalästen erfreut dich Saitenspiel. Königstöchter befinden sich unter deinen Geliebten. Die Gattin steht hier zur Rechten im Goldschmuck von Ophir. Und auch hier wieder dieses herrliche Bild, das wir schon in Aaron hatten. Dieser Mann wird mit Öl begossen, einem Öl, das abgesondert ist, das keinem anderen Priester zukommen durfte in dieser Weise, bekommt diese Salbung als ein Vorschatten darauf, was wirklich ist. Und zwar Jesus Christus, gesalbt von Gott für uns, für seine Braut. Wie der Tau vom Berg Hermon, der herabkommt, von oben herab, so haben wir hier diese zwei Zeichen. Vom Himmel her die Segnung Gottes auf die Menschen, und zwar das Volk Gottes lebt in Einigkeit, lebt im Frieden. Und zwar finden wir diese Bestätigung im Neuen Testament. Und zwar schreibt der Apostel Paulus, als er über das Evangelium spricht, an die Kolosser. Und zwar Kapitel 3, diese Stelle kennt ihr gut. Kolosser Kapitel 3, Vers 11, wo keine Rede mehr ist von Griechen und Juden, von Beschnittenen und Unbeschnittenen, von Barbaren und Skythen, Sklaven und Freien, sondern alles und in allem Christus. Israel hatte das gleiche Problem wie wir heute. Es war eigentlich ein Volk und doch waren es 12 Stämme. Und diese Stämme hatten sogar Kämpfe untereinander. Diese Stämme haben sich zu bestimmten Zeiten gehasst, führten Krieg gegeneinander, sahen nicht nach einem Volk aus. Und dieser Psalm half ihnen jedes Mal, wenn sie ihn gesungen haben, weil sie jetzt zum Tempel gehen, nach Jerusalem, auf den Berg Zion. Und es ist schwierig, wenn du keinen Frieden hast, jetzt zusammen zu feiern. Damals Passa- oder Laubhüttenfest und viele andere Festen. Es ist schwierig, miteinander in zum Beispiel bei Laubhütten, in diesen kleinen Hütten zu verweilen, wenn man keinen Frieden hat. Und David weiß, dass dieser Friede nicht von Menschen gemacht werden kann. Es geht ihm hier nicht darum, irgendwie politisch Frieden auch unter den 12 Stämmen hinzubekommen durch einen Psalm, dass sie wenigstens für 3 Tage oder einen Monat, je nachdem, wie lange dieses Fest gedauert hat, bekommen, sondern er weiß, dass dieser Friede von oben kommen muss. So wie das Öl auf das Haupt Aarons gegossen worden ist, so wie der Tau vom Hermongebirge sich auf die Erde und auf den Berg Zion herabsetzt, genauso muss diese Einheit, diese Segnung von Gott kommen. Sie kann nicht von Menschen geschaffen werden. Und deswegen ruft er dieses Siehe zu. Hier passiert etwas Interessantes. Menschen, die sich vereinen, um Gott zu dienen, führen sich ganz anders auf, als wenn sie ihre eigenen Wege gehen. Das Schöne ist, der Priester Aaron, es wurde auf sein Haupt gegossen und dieses Bild zeigt auch etwas anderes auf. Unser Herr Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Und wie Gott ihn gesalbt hat, so fließt auch von seinem Haupte diese Segnung auf den Leib herab, auf die Gemeinde. Und schenkt uns seinen Frieden, nicht den Frieden, den wir hinbekommen könnten. Und deswegen sind es heute nicht nur 12 Stämme, die friedlich miteinander leben können, durch Gott vereint, sondern es sind immer mehr Völker, die dazukommen, die im Frieden miteinander leben. Und jetzt könnte man den Einwand bringen, es sieht aber etwas anders aus in dieser Welt. Es ist nicht so fröhlich, wie Psalm 133 es beschreibt. Wir können nicht immer voller Freude diesen Psalm singen, weil wir von Streit und Spaltungen in Gemeinden hören, weil wir untereinander nicht immer einer Meinung sind. Thomas Watson, ein Puritaner, schreibt dazu: Nichts würde das Christentum so anziehend machen und dem Evangelium mehr Anhänger zuführen, andererseits freilich auch den Hass der Hölle entzünden, als wenn seine Bekenner allezeit mit dem Band des Friedens, das da ist, die Liebe verbunden wären. Und so kommen wir zu dem Punkt, wie erhält man brüderliche Liebe? Wie kann das sein oder wie kommt es dazu, dass man diesen Psalm voller Freude singen kann und das auch so ehrlich meint? Und nicht, da gibt es so ein Sternchen und in der Fußnote liest man, naja, also es gibt da auch Ausnahmen, in denen das auch anders sein kann. Seit Kain und Abel wissen wir, dass Brüder nicht friedlich miteinander leben können. Und zwar beginnt die Geschichte der Menschheit oder die Geschichte zweier Brüder mit Brudermord. Weil die Sünde in uns wohnt. Weil das Fleisch gegen den Geist kämpft. Israel hat das besonders in der Zeit der Richter kennengelernt. Sie sind als ein Volk durch die Wüste gezogen, kommen in dem verheißenen Land Kanaan an und sie bekommen Land zugesprochen. Ein Stamm bekommt einen bestimmten Landteil. Bis dahin geht die Geschichte noch gut. Eroberung, Landeinnahme, jeder kommt da an, wo Gott es ihm verheißen hat. Aber dann entstehen Kriege zwischen ihnen. Es kommt sogar so schlimm, dass sie einen ihrer Stämme, Benjamin, fast völlig ausrotten. Da reden wir nicht von Feinden von außerhalb. Wir reden von innerlichen Kämpfen. Das Volk Israel kam zu diesem Punkt, dass sie Stammesdenken entwickelt hat, obwohl sie ein Volk waren. Dass für sie es völlig egal war, dass das ihr Bruder ist, den sie ermorden. Und so ist dieses Siehe am Anfang des Psalmes 133 nicht nur ein fröhliches Erinnern oder ein fröhliches Aufmerksammachen auf etwas, das Gott schenkt. Es ist auch eine Ermahnung damals und auch heute, dass dieses Siehe, es gibt aber einen besseren Weg, in dem Brüder friedlich miteinander leben können. Und dieses Siehe sollte auch damals nicht nur Freude in ihnen vermitteln, dass Gott Einheit schenkt. Dieses Siehe sollte auch eine Warnung sein für die, die zum Tempel ziehen. Dass gerade verschiedene Stämme zusammenkommen, um Gott anzubeten. Und dass sie sich als Brüder ansehen sollen und auch in der brüderlichen Liebe miteinander umgehen sollen. Dieser Psalm, er lässt nicht aus, dass es Streitigkeiten gibt. Man darf diesen Psalm nicht alleine stehen lassen. Er steht am Ende dieser Psalmkette. Psalm 120 fängt an mit Krieg. Ich spreche von Frieden, sie sprechen aber von Krieg. Und diese Psalmen sind auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wie wir das heute schon mal gehört haben. Einmal sprechen sie vom Krieg. In dem nächsten Psalm geht es darum, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Wo kommt mir Hilfe her? Und im nächsten Psalm geht es schon wieder um die Widersacher, die einen anfeinden. Hin bis zu Psalm 133, der dann doch spricht über die brüderliche Liebe zusammen. Und so sieht diese Psalmkette es nicht vor, uns zu erklären, dass es nur diesen einen Weg gibt und jeder, der das missachtet, lebt außerhalb dieses Psalmes. Dieser Psalm ist aber etwas Fröhliches nach dieser ganzen Kette an Psalmen, die zeigen, in was für einer Welt wir leben, die voller Sünde durchtränkt ist, Sünde in den Kindern Gottes, dass es doch einen besseren Zustand gibt, den Gott uns schenken möchte. Der Apostel Jakobus fragt uns in Kapitel 4, Vers 1, woher Streit und Kampf zwischen uns kommt. Er hat es die damalige Gemeinde gefragt und er fragt es auch heute. Und die Antwort darauf ist ganz klar. Und zwar kämpfen Lüste in uns, in unserem Fleisch. Und sie widerstreben dem, was wir von Gott haben. Und so, wie bleiben wir dann in dem Genuss von Frieden unter Geschwistern? Und ich denke, das Erste, was wir hier in dem Zusammenhang verstehen müssen, und das hat uns Pfingsten gezeigt, es ist nicht etwas, was Menschen bewirken. Es ist etwas, was von Gott kommt. Dieser Psalm hat es deutlich gezeigt. Es ist ein Werk Gottes, das vom Himmel herabkommt. Pfingsten hat uns das wunderbare Geschenk des Heiligen Geistes gegeben, auch von oben, nicht von Menschen bewirkt. Und ich denke, auch bei dem Frieden untereinander sollen wir wirklich daran denken, es sind nicht unsere Bemühungen, nicht unsere Kraft, die uns zusammenhält. Es ist der Segen Gottes, der von oben herabkommt. Es ist nicht, wie weit du und ich uns daran anstrengen, sondern es ist wirklich das Verständnis davon, siehe, brüderliche Einheit, geschwisterliche Liebe ist ein Werk Gottes, das Gott uns schenken möchte. Ganz praktisch, ich denke, Psalm 133 sollte immer wieder von uns gelesen werden. In unserer stillen Zeit sollte in unserer Liturgie hier im Gottesdienst einen Platz haben, um uns immer wieder daran zu erinnern, was es bedeutet, Einheit zu haben, Frieden zu haben. Paulus ermahnt uns sehr oft, und ich denke, da hat er vielleicht Psalm 133 vor Augen, zum Beispiel in Philipper 2, was es bedeutet, die Einheit in Christus zu wahren, das Band der Liebe zu haben. Und ich denke, auch das dürfen wir nicht nur kennen, sondern wenn wir darauf achten, schenkt uns Gott wirklich diesen Segen der Einheit. Das Schöne ist, wir haben heute schon in der Lesung von der ersten Gemeinde gehört, wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte Kapitel 2, da lesen wir eine ganz praktische Anleitung, wie die erste Gemeinde genau das gelebt hat, und zwar brüderliche Einigkeit. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie hielten aber beharrlich fest an der Lehre der Apostel und an der brüderlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Das hört sich sehr einfach an. Und doch muss das gewahrt werden. Und die erste Gemeinde hatte diesen Geist, den Geist der Einigkeit, und wollte vieles gemeinsam tun. Es geht mir heute nicht darum, jeden einzelnen dieser Punkte durchzusprechen und zu sagen, wenn wir das so einhalten, haben wir brüderliche Einigkeit. Doch wir dürfen von dieser Gemeinde lernen. Sie waren froh darüber, aus allen Nationen zusammenzukommen. Nicht nur aus einer, sondern dieses Volk Gottes zu haben, das nun Gott in Wahrheit anbeten darf. Und das haben sie gemacht, indem sie sich darauf eingeschworen haben, auf einen Glauben, einen Gott, eine Taufe. Sie haben Gemeinschaft miteinander gehabt, haben sich über Gott ausgetauscht. Und das kennen wir auch schon aus den Psalmen. David möchte immer wieder in der Gemeinschaft der Heiligen sein, um über Gott zu sprechen. Um mit denen Gemeinschaft zu haben, die gerne unter Gottes Wort kommen. Und dieser Wohlgeruch bleibt aus diesem Grund, weil wir, und ich denke, das ist der größte Punkt, unter dem Evangelium Gottes bleiben. Wir sind nämlich auch Priester Gottes, lesen wir im Wort Gottes. Wir wurden auch gesalbt mit dem Heiligen Geist. Pfingsten ist der Beginn von dem, dass Gott in den Menschen wohnt. Der Heilige Geist in uns wohnend. Das kannte das Volk Israel noch gar nicht. Aber sie haben schon einen Hauch davon gespürt. Gott unter uns, das war ihr Wunsch. Und dann offenbart uns das Neue Testament, der neue Bund, Gott nicht nur unter uns, Gott in euch. Und dieser Wohlgeruch soll uns dazu anstiften, Friedensstifter zu sein. Zuallererst unter Geschwistern. In der Gemeinde, in unseren Beziehungen, in den Gemeinschaften, in denen wir sind. Aber auch was die Welt da draußen angeht. Wir haben heute schon über Missionen gesprochen. Und ich denke, das ist ein großer Punkt, denn Jesus macht es zu einem großen Punkt, dass auch Menschen, die nicht Gottes Kinder sind, anhalten müssen und auch ausrufen müssen, siehe, die leben ein bisschen anders wie wir. Johannes 13, 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich denke, das ist etwas, was wir immer wieder vor Augen halten sollten. Das hat unser Herr Jesus uns aufgetragen. Und hier predige ich auch an allererster Stelle zu mir. Wir haben Gottes Kraft bekommen. Wir haben das Evangelium und wir haben Gottes Geist in uns, der wirkt. Es ist nicht unsere Bestrebung, Friedensstifter zu sein. Dazu wurden wir berufen. Angefangen in unseren Gemeinden, in unseren Gemeinschaften, in unseren Familien, hin aber auch, dass wir der Welt zeigen, dass wir anders sind. Dass Menschen verstehen, dass hier Menschen zusammenkommen aus den verschiedensten Nationen, arm, klein, groß, reich, aber nicht das uns ausmacht. Nicht, weil wir die gleichen Vorlieben haben, nicht die gleichen Hobbys, sondern dass uns der Geist Gottes zu einem Volk zusammengerufen hat, das ihm dienen möchte, das ihn verherrlichen möchte und das nicht nur zu Festtagen, nicht nur am Sonntag. Es ist das alltägliche Leben in der Familie. Es ist die Gemeinschaft, die wir mit Freunden haben. Es ist die Gemeinschaft, die wir mit anderen haben. Und so wird die Gemeinschaft der Heiligen ein Vorgeschmack ewigen Genusses. Psalm 133 bleibt nicht an der Stelle stehen und sagt uns, wie schön es ist, einfach brüderliche Einigkeit zu haben, sondern Psalm 133 hat einen ewigen Ausblick. Und das ist selten im Alten Testament. Also wir bekommen im Neuen Testament viel mehr von den Verheißungen ewigen Lebens zu hören als im Alten Testament. Es gibt nur einige Stellen, die darüber sprechen, wie zum Beispiel hier an dieser Stelle. Und zwar auch der Vers, den ihr heute vorne seht. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. David hat es verstanden, dass die Gemeinschaft der Heiligen uns nicht dazu bringt, dass wir ewiges Leben bekommen oder dass die Gemeinschaft uns irgendwie eine Garantie schenkt, sondern David hat verstanden, dass Gott hier etwas so Geniales, so Heiliges erschaffen hat, eine Gemeinschaft herausgerufen aus dieser Welt, ein Volk, das ihm dient, dass er dort seinen Wohnort hinbestimmt hat. Nicht in einem Tempel, nicht an einen Ort, sondern da, wo Gott wohnt, wohnt auch die Gemeinschaft der Heiligen im Frieden zusammen. Und diese Gemeinschaft durchdringt unser ganzes Leben. So wie dieses Öl, dieses wunderbare Zeichen, das Aaron getragen hat, nicht nur auf seinem Kopf geblieben ist, sondern hinab in seine Kleider ihn durchtränkt hat, dass er immer danach gerochen hat, so haben wir das auch durch den Heiligen Geist bekommen, dass wir durchdrungen sind davon, dass wir nicht nur an den sonntäglichen Gemeinschaften hier in den Genuss von Frieden kommen, sondern Gemeinde größer leben sollen. Angefangen in unseren Familien, hin zu unseren Freundschaften und aber auch in dem, wenn wir hier zusammenkommen und Gott anbeten. Unsere Gemeinschaften in der Familie, in der Gemeinde sind ein Vorgeschmack, liebe Geschwister, wie es im Himmel sein wird. Natürlich viel reiner, viel heiliger, viel schöner, aber sie sind ein Vorgeschmack. Und das ist das Schöne und deswegen zelebrieren wir das, deswegen kommen wir immer wieder zusammen. Es ist nicht nur einfach, weil wir Rituale einhalten wollen oder weil es uns so gesagt worden ist. Es soll unser innerlicher Drang sein, genau dieses Siehe auszurufen. Schau mal, diese Gemeinschaft, in der wir sind, in der wir Liebe haben, Frieden haben, in der wir die Gemeinschaft des Geistes haben durch Jesus Christus. Und es ist so schön, und Spurgeon sagt, dass Gott seinen Ruheort in die Gemeinschaft der Heiligen gelegt hat. Was er damit meint, ist, dass wir, wenn wir Kinder Gottes sind und in dieser Gemeinschaft leben, ganz klar wissen, dass das Gottes Ort ist, an dem er gerne verweilt, weil hier sein Volk zusammengekommen ist, weil sein Volk für ihn lebt, weil seine Priester und Könige hier auf Erden seinen Auftrag tun und das gemeinsam. Und er schenkt uns nicht das ewige Leben, weil wir eine heilige Gemeinschaft erstellt haben, sondern er hat uns das ewige Leben geschenkt und uns dazu bestimmt, eine heilige Gemeinschaft zu sein. Das ist der Berg Zion, auf dem Gottes Volk ruht und auf dem Gott selbst ruht. Abschließend ist zu sagen, dass Jesus zu seinem Vater betet. Wir kennen dieses Gebet in Johannes 17. Und er bittet um Einheit, dass seine Jünger und die an ihn Gläubigen eins seien, wie Jesus und der Vater eins sind. Und ich denke, das ist die christliche Hoffnung, die wir auch verbreiten dürfen, die wir leben dürfen in einer Welt, in der wir nicht jeden Tag Psalm 130 voller Freude singen können und beten können, weil Sünde in uns herrscht und in anderen herrscht. Aber wir dürfen wissen, das Gebet Jesu, das er zum Vater gesprochen hat, wird Erfüllung finden. Die Seinen werden eins sein und sie werden bei ihm sein und werden echte Gemeinschaft in Ewigkeit haben und das unverfälscht und ohne Sünde. Und das soll unsere Hoffnung sein, die wir anderen predigen. Diese Hoffnung soll uns davor bewahren, wenn wir von Spaltungen hören oder selbst in unserer Gemeinde Reibereien entstehen sollten, dass wir darauf achten, dass es diese fröhliche und gewaltige Hoffnung gibt, dass wir Gottes auserwähltes Volk eines Tages in der Ewigkeit als ein Volk sehen werden. Dass es keine Unterschiede geben wird, dass wir das Wort Denomination nicht kennen werden. Dass wir ein Volk sind, das dem Herrn dient und das in Ewigkeit. Ja, und das dürfen wir verkünden. Ja, und nach Frieden streben, soweit es uns möglich ist, bis der Herr wiederkommt. Und lasst uns das wirklich in unserem Leben ausführen, unserem treuen König dienen, die Gemeinschaft der Heiligen lieben, sie fördern, aber auch dieses Freudenöl, das der Herr uns gegeben hat, anderen weitergeben, dass wir ein Wohlgeruch sind in unserer Gemeinde, füreinander, aber auch in Gummersbach und in alle Welt. Ja, der Name des Herrn sei gepriesen. Amen.